Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 131 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Eine wilde Reise durch diesen schwarzen Fußballherbst nähert sich demnächst der Winterpause. Der Doublesieger ist Tabellenführer, steht im Cup-Viertelfinale und hat unlängst auch sein erstes Spiel in der Champions League nach 23 Jahren gewonnen. Und das alles, nachdem sich der Sportchef und wesentliche Teile des Trainerteams nach Hoppenheim verabschiedet haben. Jemand, der davon gänzlich unbeeindruckt seinen Weg geht, ist heute bei uns zu Gast. Er kickt seit 2016, also seit er 10 Jahre alt ist, für den SK Sturm und hat sich den Weg durch Nachwuchs und Akademie zur Zweier und auch in den Kader der Einser gebahnt. Viele Augen sind auf ihn gerichtet, gilt er doch als das derzeit größte Talent in den Reihen der Schwarzen, in einem Nachwuchs, von dem sich viele erhoffen, dass er mehr Spieler wie ihn hervorbringt und die dann wirklich auch die Chance bekommen, ganz oben anzudocken und Fuß zu fassen. Von seinen Qualitäten konnten sich die Sturmfans mehrfach überzeugen, ganz besonders eindrucksvoll im vergangenen August in Liebenau gegen die WSG Tirol. Seit diesem Spiel darf er sich nämlich jüngster Doppelpack-Torschütze der Sturmgeschichte nennen. Wir freuen uns deshalb ganz besonders, dass er heute da ist, die Rücknummer 38 des SK Sturm, Leon Krigic. Hallo Leon.
Hallo.
Und der Leon besucht uns nicht alleine, mit ihm kommt jemand, den wir bereits einmal bei Black FM begrüßen durften. In Volume 70 haben wir ausführlich über seine Karriere geredet, über seinen Weg als Trainer und auch über die Nachwuchsarbeit bei Sturm. Und genau wegen seiner Erfahrung in der Entwicklung junger Spieler bei den Schwarzen ist er auch diesmal ein idealer Gast. Herzlich willkommen, Sturmlegende und Talentecoach Günther Neukirchner.
Servus.
Und auf Seiten von Black FM gehen wir heute als Duo in diese Ausgabe. Ich begrüße hier in den heiligen Hallen von Das Pod unseren Taktik-Freak und Experten für eh alles, Frank Wonisch. Hallo Frank.
Hallo.
Und mein Name ist Andreas Terler und wir starten direkt rein in diese Ausgabe 131 von
Black FM.
Bevor es richtig losgeht, für euch nochmal der Hinweis, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung. Black FM kostet nämlich natürlich auch Geld, zum Beispiel um diesen Podcast zu produzieren. Dieser bleibt aber auf jeden Fall werbefrei und lebt damit einzig und allein von seiner Community. Wie ihr uns unterstützen könnt, das erfahrt ihr unter blackfm.at und unter dem Punkt Unterstützen. Vielen Dank an alle für euren Support. Ja, lieber Frank, wir starten wie immer mit unseren Shoutouts. Ein paar Punkte haben wir da aufgeschrieben.
Relativ viele sind zuvor geworden dafür, dass uns am Anfang nichts eingefallen ist. Erstes Shoutout, du hast schon in der Anmoderation erwähnt, die ersten drei Punkte in der Champions League sind da. Der FC Girona hat sie uns dagelassen. Respektive hat sich der SK Sturm festgehalten in Klagenfurt. Große Freude im Stadion nach dem Spiel und auch auf der Rückreise, wie wir berichten können.
Ja, ich habe das aus der Ferne beobachtet, aber es hat sich sehr unterhaltsam angehört.
Ja, war es auch. Heiser, aber unterhaltsam.
Ja. Sehr schön war auch die darauf folgende Auswärtscrowd in Altach, samt sehr sehenswerter Choreo, der Jewels. Also das nach einem Europacup-Spieltag unter der Woche so zu bringen, auch Respekt und hat sich ein Shoutout verdient.
Absolut, ist ja fast gleich anstrengende Anreise wie nach Klagenfurt.
Ja, auf jeden Fall. Mindestens würde ich sagen. Auf dieser Choreo zu sehen, wenn man ganz täuscht, war ja Yusuf Gazibegovic, oder?
Auch. Mir dünkt.
Ja. Haben die eine Vorahnung?
Haben wir eine Vorahnung? Auf unseren Punkt 4 der Shoutouts.
Möglicherweise.
Punkt 4 der Shoutouts.
Bahnt sich da was an.
Genau. Wir haben heute schon überall gelesen, es wäre schon alles klar mit Köln. Ich schaue die Pressestelle an. Die Pressestelle wackelt mit dem Kopf. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass er nichts sagt oder ob es nicht klar ist.
Schweigen.
Schweigen im Walde. Wir befürchten, es wird relativ alles klar sein mit den Domstädtern. Und nach unzähligen Spielen, in denen er das Herz auf der Wiese gelassen hat, schaut es aus, dass uns quasi verlassen wird. Wenn es so ist, wünschen wir ihm alles Gute, dürfen aber anmerken, dass wir die Wahl des Clubs dann seltsam finden, oder?
Naja, der Club an sich, den finde ich gar nicht so seltsam.
Ja, aber in der aktuellen Situation.
Ja, die Lage, in der sich der Club befindet, ist vielleicht ein bisschen nicht so sofort nachvollziehbar für einen Sturmfan.
Genau, aber es ist ein Energieclub.
Ja, das auf jeden Fall. Holen wir da vielleicht ganz kurz schon unsere Gäste die Diskussion. Leon, was verbindest du mit dem Gazi?
Ja, Gazi hat mir schon am Anfang geholfen beim ersten Training bei den Profis, habe ich mich immer gut verstanden mit ihm und so habe ich auch viel abschauen können von ihm. Ein Mentalitätsspieler und am Platz und neben Platz, super Mensch.
Günther, deine Erinnerungen, hast du was Spezielles erlebt?
Ne, Erinnerungen, er ist ja noch nicht weg, also von dem her.
Bisherige Erinnerungen.
Ein ehrlicher, geradliniger, authentischer Spieler, der, so wie du es vorher schon erwähnt hast, sein Herz bei jedem Spiel am Platz lässt. Und das, was mich natürlich beim Gasi immer wieder verwundert, ist, der rennt sich die Seele aus dem Leib und am nächsten Tag steht er am Platz und das Erste, was er macht, wenn er rauskommt, er schießt von der Mittellinie direkt aufs Tor. Da reißen sich, glaube ich, 10 andere Kicker, haben einen Muskelfaserriss, er macht es trotzdem und am zweiten Tag ist er wieder voll frisch und voll da. Er jammert zwar immer, dass er müde ist, aber man merkt es ihm überhaupt nicht an und von dem her ist er, so wie es der Leon gesagt hat, ein super Typ in der Kabine und ich denke, ein Spieler, wo sich viele junge Spieler ein Vorbild nehmen können.
Sehr schön. Mhm. Was haben wir noch, Frank?
Wir haben noch dem Verein tun wir was Gutes. Ich glaube, es ist noch immer Cyber Week Sonderangebot. Ich glaube, es gibt noch immer Tickets für Leipzig im Online Cyber Week Sonderangebot.
Also und so wie Leipzig momentan performt, genau, gibt da vielleicht was, kauft, wenn sie den Trainer halten.
Genau, wenn Rose bleibt, kann man sich vielleicht eine weitere schöne Europacup-Nacht in Klagenfurt anschauen. Angeblich sind noch Tickets verfügbar zum Cyberweek-Sonderpreis. Das war eine Gratis-Werbeeinschaltung. Ja. Was gibt es noch zum Sagen? Happy Birthday gibt es zum Sagen, und zwar Gregory Wüttrich.
Heute?
Ja.
Den 30er?
Ja.
Und daran anschließend ein nachträgliches Happy Birthday an unseren Gast Günther Neukirchner, der am Montag, glaube ich, Geburtstag gehabt hat.
Ja, genau, danke.
Alles Gute.
Danke, danke.
Happy Birthday. Wir sagen nicht, wie viel der es war.
Das tut nicht weh.
Nein, nicht. Ich nicht. Ist bei mir auch nicht mehr so weit. Genau. Ja, und dann gibt es noch ein letztes Shoutout. Allerdings, das ist eine Ankündigung einer weiteren Black FM-Ausgabe. Die Finanzkennzahlen wurden präsentiert. Zur Präsentation der Finanzkennzahlen gab es eine online einsehbare Pressekonferenz. Gibt es auch sicher wieder einen schönen Bericht dazu. Und habe ich noch nicht verfolgt, habe nur die Übersicht mir angeschaut. Dazu wird es eine eigene Folge geben zum Thema dieser Zahlenaufstellung. Da werden wir uns ein bisschen schlau machen. Und dann ist, glaube ich, ein Gespräch mit dem Thomas Debich hierzu angekündigt.
Ist der Plan.
Weil mit wem sollten wir sonst reden zu dem Thema?
Ja.
Genau, so. Und dann hätten wir die Shoutouts auch schon hinter uns gebracht. Danke fürs Warten dagegenüber. Sorry.
Wunderbar. Dann starten wir rein. Wir kennen zu Beginn, gleich einmal nochmal bei dir zu bleiben, Frank, eine Gemeinsamkeit zwischen dir und Leon Krikic herstellen, nämlich den Geburtsort.
Genau.
Geboren in Bruck an der Mur.
Ja, genau.
Gibt es sonst noch Gemeinsamkeiten?
Im Interesse von Leon hoffe ich nein.
Fußballerische.
Nein, also ich habe fußballerisch immer einige Reihen hinter ihm gewirkt. Dort vorne war ich nicht so zweckdienlich. Okay. Und ja, für höhere Weihen hat es auch nicht gereicht. Also von dem her glaube ich nein.
Fußballerisch ist es für dich losgegangen, Leon, wenn wir das richtig recherchiert haben, dann in Kapfenberg so richtig,
ja, oder? Ja, genau.
Woher rührt deine Leidenschaft für den Fußball? Wie ist das alles losgegangen bei dir?
Angefangen hat das im Kindergarten, immer mit Freunden schon Fußball gespielt. Dann haben ich und ein anderer guter Freund immer zu zweit gegen so 30 Leute gespielt oder so. Dann haben wir gut performt und dann habe ich Papa halt Bescheid gegeben und wollte beim Training anfangen. Hat das bei Kapfenberg dann gestartet und dann war halt ein Hallenturnier. Da war Sturm Graz auch dabei und im Halbfinale haben wir dann gegen Sturm gespielt. Dann habe ich 2 Tore gemacht und haben Sturm halt rausgeschossen. Und so hat das Ganze angefangen, auch mit Sturm. Und dann hat Prilasnik war das da, mit meinem Vater gefragt, ob wir gerne zum Probetraining kommen würden.
Okay, das heißt, dann war da die Rutschen quasi klar oder der Weg klar nach Graz. Günther, kannst du dich noch erinnern, als Talente-Coach und einer, der viele Talente kommen und gehen gesehen hat beim SK Sturm, wann ist der Leon bei dir zum ersten Mal so richtig am Radar aufgetaucht?
Naja, dann wie er seine ersten Kickbackeln in der Akademie zerrissen hat, da ist er natürlich aufgefallen. Er ist ein Spieler, der auffällt, der auffällig ist am Platz. Und wenn einer so viele Tore schießt wie er, dann fällt das natürlich insbesondere ins Auge.
Also die Qualitäten vom Tor waren unübersehbar für dich schon von Anfang an?
Ja. Und auch kleiner, als junger schon, also noch jüngerer, so muss man sagen, schon immer nur positiv aufgefallen.
Naja, ganz die Kleinen schauen wir natürlich auch zwischendurch an, aber interessant wird es dann, wenn die Spieler in die Akademie kommen, dass sein Weg dann so weitergeht, ist ja sehr erfreulich, aber das kannst du ja im jungen Alter nicht voraussehen.
Mhm. Wie war denn so die erste Zeit für dich bei Sturm, wie du dann eben quasi von Kapfenberg dann nach Graz gekommen bist? Hast du dich da schnell zurechtgefunden oder war das nicht so einfach?
Ja, ich kann mich genau erinnern, am Dreierplatz war das in Messendorf, war ich extrem nervös. Prilasnik war Trainer, ich habe mich nicht getraut zu reden mit irgendwem. Und dann mit der Zeit ist das dann eh besser geworden, Gott sei Dank, und immer mehr eingefunden dann in die Mannschaft.
Okay, sehr gut. Mit dem Günther hast du dann sicher auch das eine oder andere Mal zu tun gehabt, kann ich mir vorstellen. Wie ist es so mit ihm als Talente-Coach, Individual-Coach?
Ja, wir sind ständig im Austausch. Falls jetzt mal bei der Zweier trainiere oder so, dann bin ich mit dem Gü immer im Austausch und so sind wir halt immer in Kontakt. Auch beim Training ist er immer dabei natürlich, macht Aufwärme manchmal und ja.
Was hast du am meisten von ihm lernen können bis jetzt?
Ja, oft bin ich mit dem Gü dann manchmal Abschlüsse machen und so und dann machen wir noch so Flanken, Kopfballspiel und so, da kann man schon viel lernen noch.
Mhm. Gibt es irgendwas, was nervt am Günther?
Alles perfekt.
Das glaube ich nicht. Ja,
wir auch nicht, aber es ist ein sehr freundlicher junger Mann, schaut's aus. Also eine Chance hast du noch, er ist nicht böse.
Nein, passt alles, ist top.
Okay, gut, ja, danke.
Nein, ich glaub, das ist ja, wie soll ich das sagen, er ist ja in einer Entwicklung und ich weiß natürlich, dass Spieler wie er, die dann immer zu den Besseren gehören, im Verein, in der Mannschaft und auch zu Recht zu den Besseren gehören, weil er bringt ja seine Leistung, ist es ja immer schwierig, wenn er dann auch kritisiert wird. Aber die Kritik, die ich oder andere Trainer ihm geben, das soll ja nicht eine Kritik sein, die ihn runtermacht, sondern das soll ja positive Kritik sein, weil wir wollen ihm ja weiterhelfen, weiterbringen in seiner Entwicklung. Und da kann man nicht nur im Honig ums Maul schmieren, sondern muss man zwischendurch Tacheles reden. Und ich glaube aber schon, dass er das gut annimmt, weil er ist sehr ehrgeizig und will das nur natürlich auch umsetzen. Und er hat natürlich in allen Bereichen noch Entwicklungspotenzial. Und das ist natürlich meine oder unsere Aufgabe im Trainerteam, dass wir das weiterentwickeln, dass wir ihn da weiterbringen und noch stärker machen.
Darf ich da nachfragen? Wo muss man Leon Krigic weiterbringen?
Ich habe gesagt, in allen Bereichen.
Das ja, okay,
ist im taktischen Bereich, das ist im körperlichen Bereich, das ist im technischen Bereich. Wenn ich ihm heuer anschaue, wie er die Bälle teilweise sichert, wie er die Bälle blockt vorne als Stürmer, das war zum Beispiel vor eineinhalb Jahren nicht so. Da hat er noch zu viele Bälle verloren. Also man merkt dann, dass er in diesen Bereichen immer Entwicklung genommen hat und das ist auch gut so, weil wenn bei ihm nichts mehr weitergeht und wenn uns dann der Schmäh ausgeht, dann stoßen wir an unsere Grenzen und dann wird es nicht mehr weiter nach oben gehen und von dem her ist das gut und das ist auch okay so und das passt dann auch gut und deswegen verstehe ich auch, wenn er sagt, das passt im Großen und Ganzen alles, aber es ist dann, glaube ich schon, das ist auch eine normale Geschichte, weil das sehe ich ja bei denen, die schon länger im Profigeschäft sind, auch wenn es dann einmal kritischer wird dann oder mehr kritisch wirst im Umgang mit dem Spieler, das will halt keiner so gern sehen und wahrhaben und das ist dann immer schwierig, aber unterm Strich verstehen es dann alle und er versteht es auch und er ist ein junger Spieler und man darf nicht immer nur das sehen, wo er noch Entwicklungspotenzial hat, sondern man muss auch vorrangig das sehen, wo er wirklich schon sehr gut ist.
Wie schätzt du das selber ein? Wo würdest du sagen, hast du gerade in den letzten, weiß ich nicht, 2-3 Jahren den größte Entwicklung genommen?
Ja, wie Güg schon gesagt hat, man kann sich immer überall verbessern halt und das ist auch mein Ziel. Ich bin vom Mensch her sehr ehrgeizig und schaue, dass ich auch in kleinen Details einfach besser werde. Aber wenn ich jetzt Entwicklungsschritte schaue von den letzten Jahren, finde ich, dass schon sehr positiv war. In vielen Bereichen besser geworden, aber geht halt noch mehr.
Mhm. Mit 15 warst du zum ersten Mal, glaube ich, bei der AK 18 dabei, wenn ich es richtig gesehen habe. Mit 16 dann zum ersten Mal bei der Zweier in der zweiten Liga. Gerade wie es zum ersten Mal dann so richtig in der zweiten Liga losgegangen ist, das ist, glaube ich, dann, stelle ich mir zumindest vor, schon ein weiterer großer Schritt dann, oder? Das ist man dann wirklich im Erwachsenenfußball, im quasi Profibereich. Wie waren so da die ersten Erlebnisse für dich, wie du dann bei der Zweier dabei warst?
Ja, wie du schon gesagt hast, extremer Unterschied auch, Erwachsenenfußball und Jugendfußball. Da merkt man halt körperlich schon und auch jetzt von Schnelligkeit und ganzer Spielstil ist einfach anders als bei der U18 noch, aber man findet sich da auch schnell ein, wenn man sich konzentriert und so, und dann wird das mit der Zeit auch.
An dein erstes Mathe Tor.
Günther, möchte
ja,
noch was?
Günther, bitte.
Naja, da möchte ich nur kurz einhocken, weil das ist natürlich auch unsere Aufgabe im Trainerteam oder im Betreuerteam, dass wir dann die Reize halt auch so setzen, dass sie für den Spieler passen, weil wenn er zu lang eben in einer Mannschaft ist, wo er dann nicht mehr gefordert wird, dann braucht er ganz einfach den nächsten Step, und bei ihm ist es halt etwas schneller gegangen, und das da kann man halt nicht zurückschauen auf andere Spieler, die länger gebraucht haben oder die vielleicht noch schneller unterwegs waren. Da muss man individuell hinschauen und da muss man das eben gut abschätzen können, wann ist der nächste Step möglich und auch gut durchführbar und für ihn auch umsetzbar. Und da muss er halt auch die körperlichen Voraussetzungen haben, weil wenn du ein Händel bist, dann hauen sie dich dort halt in der zweiten Liga aus die Schuhe raus, und das ist dann auch nicht förderlich. Und man hat ja auch gesehen, dass es am Anfang schwieriger ist, vor allem war es eine Mannschaft, die jetzt nicht so sattelfest war, die nicht so erfolgreich in der zweiten Liga angekommen ist. Das waren ja die ersten Jahre immer relativ schwierig und hart für die ganze Truppen, und da ist es natürlich, wenn ein junger Spieler reinkommt, umso schwieriger. Und jetzt sind wir halt in einer Phase, wo wir quasi eine gewisse Hierarchie in dieser Mannschaft haben, wo Führungsspieler drinnen sind, und dann kann sich natürlich so ein Spieler wie der Leon auch besser entwickeln und besser zeigen.
Ich wollte gerade sagen, vorher eben der erste Tor für die Zweier, kannst du dich daran noch erinnern? Wann das war und gegen wen es war?
Erstes Tor gegen zwei, erinnere ich mich nicht mehr ganz.
Es war in einem Heimspiel gegen Horn. Ein Kopfballtor.
Ah, weiß ich schon. Ja. Flanke vom Toni und dann erste Stange.
Genau, erste Stange. Und das noch, glaube ich, nicht einmal 2 Minuten. Ja. Also frühe Führung, entstand damals 2-2.
Und in der Woche vorher haben wir Kopfball trainiert, nicht? So wie ich es vorher schon gesagt habe.
Ja. So zahlt sich das Individualtraining aus. Hervorragend. Nicht allzu weit davor hast du ja auch schon deinen ersten Einsatz quasi bei der Einser gehabt, gegen Klagenfurt. Auch ein spezielles Spiel, nehme ich an, auch eine spezielle Atmosphäre.
Ja, auf jeden Fall. So ein persönliches Ziel von mir war immer, vor der Nordkurve Tor machen, und dann habe ich halt die Chance gehabt, habe ich dann eh auf die Stange geschossen, habe mich extrem geärgert danach und habe halt als Ziel gesetzt, nächstes Mal mache ich dann halt das Tor vor der Nordkurve, und hat es ein bisschen gedauert, aber gegen Tirol hat es dann geklappt.
Ja, und wie? Eben die Entwicklung auch noch kurz anzusprechen. 9 Einsätze in der zweiten Liga, dann bis zu einem ersten Tor, bis jetzt bist du bei 43 Einsätzen, 10 Toren für die zweite Mannschaft. Und die Steigerung ist eben von Saison zu Saison zu erkennen. Kann man da eindeutig auch schon, wie du vorher gesagt hast, Günther, die Entwicklung ablesen, die er in der zweiten Liga gemacht hat?
Ja, absolut. Ich denke, vor allem, wenn man jetzt das zweite Halbjahr von der letzten Saison hernimmt und das vorige Jahr, da er trifft in jeder Liga, ob das die zweite Liga ist, ob das die Bundesliga ist, ob das die Youth League ist, wo er sich mit altersgleichen Spielern eben messen kann. Und das ist auch gut so. Und das ist genau die Entwicklung, die wir uns von ihm vorstellen. Und für mich ist halt immer das Entscheidende in dem Alter, dass er zu seinen Einsatzminuten kommt. Das ist besonders wichtig. Und ich glaube, dass das bis jetzt auch gut gelingt, auch wenn es für ihn nicht immer in der ersten Mannschaft ist. Aber im Grunde, wenn man sich die Einsatzminuten dann anschaut, dann passt das schon ganz gut. Und ich persönlich freue mich ja dann immer wieder, wenn ein eigener Junge dann solche Leistungen bringt wie er mehr, weil das zeichnet dann ja, oder ist ja eine Bestätigung für unsere Arbeit in der Jugend, für jeden einzelnen Trainer im Jugendbereich, im Akademiebereich. Und das braucht ganz einfach der Club auch. Aber es soll nicht, so wie es auch manchmal dargestellt ist, nur Junge fordern, und ein Freibrief für die Jungen soll es dann auch nicht sein. Also sie müssen schon Leistung bringen. Und das muss man ja sagen, er bringt das absolut, das ist okay, und ich sehe der Zukunft sehr positiv entgegen, weil ich weiß, dass er über kurz oder lang auch den Step bei den Profis komplett schaffen wird. Ja, also von dem her ist es in Ordnung. Und ich denke immer an vielleicht ein paar Jahre zurück, wo wir jetzt Legionäre gehabt haben, die sage ich mal, gut waren, aber jetzt nicht so extrem gut, dass ich sage, das hätte vielleicht der Eigener auch machen können. Jetzt sind wir in der glücklichen Lage, dass wir wirklich Spieler haben, die ja vom Ausland kommen und auch dort in ihren Nationalteams spielen. Also die haben schon alle Qualität. Und das ist auch gut so. Wenn du Qualitätsspieler hast, dann ist es okay. Das ist ein Ansporn für die eigenen. Das ist ein Maßstab, an dem sie sich richten können. Und wenn sie da dann den Step schaffen, dann sind sie richtig gute.
Leon, wie klingt das für dich, wenn der Günther Neukirchner sagt, über kurz oder lang wirst du deinen Platz bei den Profis haben? Wie klingt das?
Ja, für mich als Ziel, ich halt will den Sprung bei Sturm schaffen, bei den Profis. Und ich habe Geduld und ich weiß halt auch, dass man als junger Spieler viel Geduld haben muss. Und ob es jetzt ein bisschen länger oder schneller geht, schneller wäre mir natürlich lieber. Das ist mir aber dann wurscht. Hauptsache, ich schaffe es dann.
Da, Günther, möchtest du wieder was sagen?
Ich glaube, dass jetzt eine gewisse Ruhe entwickelt hat. Er war mir am Anfang fast der Spur zu verbissen.
Wann war der Anfang?
Naja, wie er so die ersten Steps gemacht hat bei den Profis, und da wollte er mit aller Gewalt das fast ein bisschen erzwingen. Und da finde ich, hat er jetzt auch von seiner Persönlichkeit einen Step gemacht, dass er da ein bisschen entspannter wird, ein bisschen ruhiger wird und dadurch auch sich selber nicht so den Stress macht und den Druck macht. Und man sieht ja, dass er dann, wenn er spielt, dann sagt er einfach gute Leistungen.
Leon, wie ist das jetzt da noch einmal einen Stock höher? Also wir haben im Herbst immer erfahren, dass du den Großteil des Herbsts, das können wir jetzt nicht prüfen, ob es so war, im Großkader Chris Ilzer warst, also im Großkader der KM1. Wie ist es, wenn man die ganze Zeit mit der ersten Kampfmannschaft unterwegs ist, mit ihnen mittrainiert, auch mit den ganzen von Günther erwähnten internationalen Qualitätsspielern? Wie fühlt man sich da? Wie fühlt sich das an? Wie ist der Unterschied zu dem, was man davor gemacht hat?
Ja, man merkt Unterschied schon extrem, muss ich sagen. Von der Qualität her, von charakterlichen auch nochmal anders. Man sieht halt, Professionalität ist nochmal anders wie bei der zweiten. Aber von allen top, wirklich, alle haben mich gut aufgenommen und habe geschaut einfach, dass ich das Beste draus mache, dass ich viel mitnehmen kann von den Erfahrungsspielern und Führungsspielern von den Profis. Und ja.
Woran machst du das fest, dass die Qualität noch einmal insgesamt höher ist?
Ja, das merkt man dann oft bei kleinen Spielformen auch, dass der Ball länger am Laufen ist oder bei Abschlüssen oder so, dann also die Kitteschwili hatten dann halt nicht nur einmal ins Kreuz, sondern dreimal hintereinander oder so. Das merkt man dann halt schon.
Und dann hast du gesagt, die Professionalität ist auch nochmal höher. Was meinst du damit?
Ja, vom Trainieren auch. Wir haben davor immer aktivieren und so, dann selbstständig auch Kraftkammer. Da merkt man schon halt auch einen Unterschied als die Jahre davor dann.
Weil die da oben das einfach in einem anderen, mit einer anderen Ernsthaftigkeit angehen oder mit einem anderen.
Ja, ich glaube halt, dass die Spieler dann selber auch auf den Körper sehr schauen und wissen halt, dass Verletzungen zu der Zeit scheiße sind und schauen halt, dass sie möglichst gut vorbereiten aufs Training.
Ist man eigentlich, wenn man im KM1-Kader ist, dann auch schon in den Fängen der Darinka?
Ja, mit der Darinka sind wir auch ständig im Austausch. Sie hilft uns bezüglich der Ernährung. Wir bekommen da Supplements und so. Sie schaut halt auf uns.
War es für dich eine große Umstellung oder eh nicht?
Nein, nicht wirklich. Darinka, vom Mensch super und verstehen uns sehr gut. Und
ich meine eigentlich von dem, was du jetzt isst.
Ach so. Nein, ich habe davor auch schon immer geschaut, dass ich mich gesund ernähre, deswegen habe ich mich jetzt nicht wirklich umstellen müssen.
Okay. Gäbe es in der Zweier, wenn der sich stark umstellen müsste?
auf Schnelle, wenn ich denke, fällt mir kein Name ein, aber kann schon sein, dass wir nein.
Okay, ich frage auf er dann nochmal. Der Günther, du?
Nein, ich habe meine Ernährung auch ein bisschen umgestellt, das okay. Ist klar. Aber,
Salami-Pizza.
Nein, ich glaube, da muss man die Spieler ein bisschen verteidigen. Die der Zwarer sind doch der eine oder andere Schüler noch dabei. Die haben oft wenig Zeit. Das klingt jetzt deppert, aber es ist einfach so. Und wenn du da dann schnell was zum Essen holen willst, gibt es halt einfache Wege, wie man zu was kommt, was dann vielleicht auch noch gut schmeckt, auch wenn es nicht das Gesündeste ist, und das Und da sind wir alle sehr froh, im ganzen Verein, in der Akademie, bei der Zweier, bei den Profis, dass wir die Darinka haben, die da wirklich ein Auge drauf wirft, die da die Jungen auch diesbezüglich schult und einschult, damit sie wissen, was sie vor dem Spiel brauchen, während dem Match brauchen, was sie nach dem Spiel brauchen. Und das ist halt auch wieder so ein kleiner Step, der jeden Jungen weiterbringt und der die Profis wahrscheinlich auch dann vor 2 Jahren zum Cupsieg, letztes Jahr zum Doublesieg geführt hat.
Ja, Dieter Rinker war ja bei uns in einer Sendung und das ist nach wie vor eine unserer Top 15 Sendungen, was die Plays betrifft. Also hören sich unsere Hörerinnen und Hörer auch noch immer sehr gerne an. Jetzt hat Sturm vor allem in den letzten Jahren recht erfolgreich Stürmer hervorgebracht. Vor allem in den letzten Jahren. Heulund, Emega, derzeit ist Mika Pireth immer permanent auf Social Media vertreten. Kann man sich von einem, oder konntest du dir auch von den anderen ein bisschen was abschauen? Und wenn ja, von wem was?
Ja, auf jeden Fall. Heulund war da ein großes Vorbild von mir. Da war ich noch ein bisschen jünger, habe leider kein Training gehabt mit ihm zusammen, wäre so ein kleiner Wunsch.
Okay.
Aber natürlich habe ich auf ihn heraufgeschaut immer und wollte so sein wie er, sage ich jetzt einfach. Dann habe ich mit dem Mega trainiert. Auch super Mensch, wirklich. Da ist sein Weg gegangen und konnte man schon viel lernen.
Okay. Internationale Vorbilder. Wir haben in einem Interview mit meinbezirk.at gelesen, dass CR7 und Haaland so Vorbilder wären. Und national. Gibt es da irgendwen?
Arnautovic finde ich schon top. Sympathisch, am Platz. Auch neben Platz und so. Finde ich schon lustig und so.
Findest du seine Spielweise und deine vergleichbar?
Auf gewisse Art und Weise manchmal schon. Auch wuchtiger Spieler und okay. Auch super in der Box.
Okay, der Günther lacht. Hast du Mario Haas irgendwann mal als Trainer eigentlich erlebt?
Ja, in der U16 habe ich einen Haas gehabt. Da
Und wie ist er als Coach?
Schon super, muss ich sagen. Ich habe viel geredet mit ihm, und weil ich halt gewusst habe, das ist ein Top-Stürmer und wollte auch gerne immer mit ihm trainieren, hat das gemacht mit mir und nach dem Training sind wir dann halt länger am Platz geblieben und haben noch ein paar Schüsse gemacht und war schon top. Konnte man als Stürmer vor allem viel dazulernen.
Das denke ich mal. So, letzte Frage von meiner Seite, dann geht es wieder zum Andi zurück. Jetzt gibt es ja eine durchgängige Spielphilosophie bei Sturm Graz. Ne? Gibt es Prinzipien, die überall gleich sind und dann oben sozusagen in der KM1 sich ausformen. Inwiefern hilft es, wenn man als junger Spieler da oben ankommt?
Schon extrem auch. Jetzt für mich, weil ich nicht lange bei einer U war und oft den Sprung zur nächsten U gemacht habe. Aber es ist halt nie irgendwas anders geworden von der Formation und so. Wir haben von der Jugend auf schon die Raute gespielt und es hilft dann schon einen extrem, wenn man dann auch bei den Profis ankommt, weil man sich nicht extrem umstellen muss, auch wenn man jetzt bei den Profis spielt und dann nächste Woche bei der Zweier, bleibt das dann halt gleich und weiß halt jeder, was er machen muss am Platz.
Das würde ja zum Thema Durchlässigkeit von unten nach oben führen. Und die Frage übergebe ich jetzt an Andi.
Genau. Das ist ja ein Thema, das quasi jeder Fußballverein irgendwie hat. Also vom Nachwuchs dann Spieler in die erste Mannschaft zu bringen, das beschäftigt ja irgendwie jeden Fußballverein. Bei Sturm hat nicht zuletzt auch der Neo-Sportchef da Verbesserungsbedarf geortet. Günther, jetzt aus der Talente-Coach-Perspektive betrachtet, wenn man das pauschal sagen kann, was muss ein Spieler leisten, damit er sich einen Platz im Großkader der ersten Mannschaft verdient hat?
Solche Fragen hat man schon einmal in mir gestellt und da weißt du meine Antwort. Also von dem her, ich kann jetzt die Frage nicht ganz nachvollziehen. Was muss ein Spieler leisten? Er muss trainieren und muss schauen, dass er sich körperlich in der Form bringt, dass er diese Spielidee, die wir verfolgen, auch umsetzen kann. Dann muss er natürlich auch gewisse taktische Fähigkeiten besitzen, dass er dann vor dem Spiel oder während dem Spiel auf gewisse taktische Situationen, die vielleicht neu sind, die der Gegner sich vielleicht einfallen lässt, auch reagieren kann. Und es ist natürlich dann auch leichter, wenn du eine durchgängige Spielphilosophie hast, weil du das dann schon von klein auf quasi dem Spieler eine Lösung mitgeben kannst. Und je klarer die Lösungen sind für die Spieler und je klarer das bei den Profis dann ist, dann gibt es keine Diskussion. Wenn der Spieler dann in einer Situation ist, der soll jetzt das machen oder soll er das machen, und der fängt dann überlegen an, dann wird es nichts. Und im Prinzip sind die Prinzipien bei uns so aufgebaut, dass für jeden Spieler auf jeder Position alles klar ist. Natürlich unterscheiden sie die von Spiel zu Spiel und von Gegner zu Gegner. Und natürlich gibt es dann immer wieder Abweichungen und kleine Adaptionen. Aber ich denke mal, wenn der, sage ich mal, in der Jugend anfängt mit gewissen Prinzipien, die natürlich komplett runterbrochen sind, die der Raffel Dom dann vor allem bis zur, von den Kleinsten bis zur 14 eben so angepasst hat, dass man das auch kindgerecht vermitteln kann. Und wenn das dann über die Akademie U15, U16, U18, dann, wo man das steigert und wo man dann in der Zwarer den nächsten Step auch im körperlichen Bereich dann noch machen muss, dann kommst du halt zu den Profis und du wirst nicht nur der perfekte Spieler sein, weil sonst bist du schon spät dort, wenn du schon perfekt bist. Das heißt, natürlich wird es noch das eine oder andere Thema geben. Aber du hast da so ein Grundgerüst schon mitgekriegt, dass du dich da halt leichter zurechtfinden kannst.
Oder kann man sagen, quasi die zweite Liga oder die Spiele bei Sturm 2 sind ein laufendes Bewährungsverfahren, oder?
Naja, sicher. Und das sind auch Spiele auf einem wesentlich höheren Niveau als in der Regionalliga. Und das brauchen die Jungen, die müssen gefordert werden. Und der sich dort in dieser Liga, in der zweiten Liga, durchsetzt auf Dauer und auch ständig seine Leistungen bringt, der ist dann ein potenzieller Kader für die Profimannschaft. Das heißt aber nicht, dass er nicht schon vorher im Training dabei sein kann. Und das hat ja der Chris Ilzer perfekt zelebriert. Wir haben ja fast jede Länderspielpause genutzt. Wir haben dort zwischen 10 und 13, 14 Spieler von der Zweiermannschaft, teilweise von den Akademiemannschaften hochgezogen. Immer natürlich abhängig, weil da ja zur gleichen Zeit auch die U-Nationalteams unterwegs waren. Und deswegen haben sich dort schon sehr viele junge Spieler präsentieren können. Und der Cheftrainer hat sich da einen ersten Eindruck machen können, und da waren einige dabei, von denen ja positiv überrascht waren und die ja jetzt schon wieder so weit sind, dass sie ein Versprechen für die Zukunft sind. Aber ihr braucht mich nicht nach Namen fragen, weil wir werden da jetzt sicher nicht öffentlich irgendwann da hervorheben, sondern die Jungs alle in der Akademie und in der Zweiermannschaft, die arbeiten sehr gut, und jeder jeder hat die Möglichkeit, wenn er gute Leistungen bringt und wenn er performt, dass er sich für die Profis empfehlen kann.
Ich glaube, man sieht eh anhand von Einzelleistungen mitunter, was die Zwarer anlangt, wer sich da aufdrängt, oder Frank, so in letzter Zeit?
Ja, ich sage jetzt auch keinen Namen, aber
kann sich jeder andenken.
Genau, das ist ja nur ein Tipp an die Scouts, die alle unsere Sendung genau. hören.
Trotzdem hat es ja in der Vergangenheit immer wieder Kritik gegeben von Spielern, die zwar dann den Schritt in die Bundesliga geschafft haben, aber halt dann nicht in Graz, die dann noch im Nachhinein gesagt haben, man hat keine Chance bei Sturm, dass man raufkommt als Junge. Kann man jetzt eigentlich irgendwie verhindern, dass eine Karriere wie die vom Leon dann so abbiegt, wie die von Christoph Lang zum Beispiel oder von Moritz Wels, über den wir in der letzten Sendung, wo du zu Gast warst, Günther, geredet haben? Also, dass sie in erster Linie nicht bei Sturm weitergeht, hat man sie da auch ein bisschen versucht zu adaptieren, oder muss man sowieso immer jeden Fall individuell beurteilen?
Natürlich muss man jeden Fall individuell beurteilen, aber ich denke mal, unser Ziel in der Jugendarbeit ist ja, dass wir Bundesligaspiele herausbringen. Das Schönste für uns alle wäre es natürlich, wenn es beim eigenen Verein ist. Aber es ist ja trotzdem auch ein Zeichen einer guten Arbeit, wenn es dann Spieler wie Pauli Kompos, wie Chrissy Lang dann über Umwege zu einem anderen Bundesligisten schaffen. Da haben wir dann und viele, viele Trainer ihre Hände im Spiel gehabt und die Jungs eben so geformt, dass sie im Bundesliga reif sind. Es ist dann auch immer eine Frage der Qualität, die erste Mannschaft hat, die ist im Moment sehr hoch, dass da natürlich die Trauben sehr hoch hängen, ist dann auch ganz klar. Aber es heißt nicht, dass man es nicht schaffen kann. Und ich glaube, dass der Leon schon einer ist, der bei uns den totalen Durchbruch schaffen kann.
wie es ist, so richtig anzukommen. Wir haben vorher schon kurz darüber geredet, hast du eben am 31. August gezeigt im Spiel gegen Wattens. Eingewechselt, 3 Minuten später das erste Tor, 10 Minuten, weitere Minuten später das zweite von dir. Hast du bei deiner Einwechslung schon irgendwie gespürt an dem Tag, ja, heute geht irgendwas für mich?
Ja, ich habe schon als Chance gesehen, muss ich sagen, jetzt vor der Nordkurve dann das Tor machen, weil was ich damals auf die Stange geschossen habe, wollte ich ausbessern wieder. Vor der Einwechslung hat der Öli einfach zu mir gesagt, Leon, gib dein Leben auf den Platz, habe ich gemacht. Und dann mit 2 Tore belohnt waren und dann noch gewonnen das Match und schon Gänsehautmoment, muss ich sagen.
Was ist da nach dem Match noch alles passiert? Ich kann mir vorstellen, auch, keine Ahnung, Social Media technisch, nachrichtentechnisch, medientechnisch, Interview und so weiter, ist einiges passiert.
Ja, schon extrem viele Nachrichten, aber ich kann mich noch erinnern, dann hatte ich Nationalteam, deswegen muss ich den Fokus wieder aufs Nationalteam richten und nicht abgehoben werden oder so, einfach am Boden bleiben. Mhm.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, das ist in der Kabine nicht so einfach, oder? Wenn man als junger Spieler in die Kabine kommt nach dem Sieg und man hat 2 Stück gemacht.
Ja, manchmal wird man ein bisschen gehäckelt und dann sagt der Timmy, das ist normal Mannschaftskasse und so, dass man da was zahlen muss. Aber ist dann halt nur aus Spaß. Und
mhm. Okay.
Chris Ilzer hat nach dem Spiel gesagt, dass du eben die Geduld hast und dich nicht vom Fußball-Business verrückt machen lässt. Wie gelingt dir das? Jetzt ist gerade relativ viel Gerede, Nationalteam bist du auch dabei, erfolgreich, Fans, Medien rundherum. Wie behält man da die Ruhe? Wie schaltest du ab vom Fußball? Gibt es da irgendeinen?
Ja, ich verbringe viel Zeit mit Familie und Freunden, muss ich sagen, dass ich auch mal vom Fußball ein bisschen wegkomme, tut mir auch persönlich gut. Und so wie davor auch schon gesagt, ich glaube, es ist extrem wichtig für einen jungen Spieler, dass man geduldig bleibt, auch wenn man jetzt mal bei der Zweier spielt oder so, einfach das Beste draus machen und schauen, dass man seine Leistung bringt.
Hm. Günther, kann man da irgendwie einwirken oder Tipps geben oder kann man da einfach nur... Ja.
Ich glaube, dass da jeder seinen eigenen Weg finden muss. Da kann man kein Rezept vorgeben, das wäre nicht gut. Also da muss er selber, ich glaube, er weiß selber am besten, was ihm gut tut und was er braucht. Und da wird er sicher das Richtige machen.
Wenn wir jetzt in deine Zukunft oder überhaupt in die sportliche Zukunft schauen, jetzt steht ja der Winter vor der Tür, der ist schon da. Das heißt, dass nicht nur die Türen beim Adventskalender aufgehen, sondern auch demnächst ein Transferfenster. Jetzt gibt es natürlich eine prall gefüllte Stürmerei bei Sturm. Dazu hat man im Herbst auch noch mit Erencan Yadimci einen Spieler leihweise geholt. Was denkt man sich da als junges Talent, wenn dann noch ein Leihstürmer quasi vor die Nase gesetzt wird, der dann eh bald wieder weg sein wird?
Ja, im Fußball ist das ganz normal, dass mal Konkurrenzkampf wieder ist oder so, aber trotzdem verstehen wir uns super und auch kann ich mich wieder nur wiederholen, geduldig bleiben. Ich will Sprung über Sturm schaffen. Ich schaue einfach, dass ich von Match zu Match meine Leistung bringe, einfach bestmöglich performe und dann mal schauen, wohin der Weg führt.
Wie würdest du den Spielertyp Erencan Yadimci beschreiben?
Ja, ich sage immer, Abi nenne ich ihn und dann Abi Airlines halt, weil er springt schon extrem hoch und extrem schnell und super Laufweg, kommt zu Chancen und auch vom Mensch super.
Okay.
Aber dann sind wir wieder ein bisschen beim Thema Spielpraxis. Günther, du hast das vorher schon kurz erwähnt. Wenn man dann halt so operiert wie Sturm, auch mit Leihstürmern, ist ja natürlich auch alles argumentierbar. Wird es dann auf der anderen Seite für einen jungen Stürmer aus dem eigenen Nachwuchs tendenziell wahrscheinlich ein bisschen schwieriger mit Spielzeit, oder?
Ja, das habe ich ja vorher gesagt. Es soll ja kein Freibrief geben. Ich glaube, jeder ist für seine Leistung selbst verantwortlich. Und wenn er gut genug ist, dann wird ihn der Trainer auch nicht übersehen. Und ich denke, du darfst ja auf der anderen Seite auch nicht die, um in den Worten des Präsidenten zu sprechen, die große Sturmfamilie nicht vergessen. Die lächzt ja auch noch Erfolg. Und ich denke mal, im letzten Jahr habe ich jetzt nicht so viele Stimmen von außen gehört, wo Forderungen nach jungen Spielern da waren. Das kommt dann meistens dann, wenn die Fanbase nicht so zufrieden ist, dann kommt das wieder mehr auf. Und ich denke, solange man erfolgreich ist, und im letzten Jahr waren wir sehr erfolgreich, ist das weniger ein Thema. Das tut uns natürlich in der Arbeit mit den Jungen natürlich auch weh, das ist klar, weil wir ja wollen, dass sie dass ich den nächsten Step schaffe. Aber andererseits ist es natürlich dann auch für die Jungen schwieriger, wenn eine Mannschaft so performt wie im letzten Jahr, weil ich weiß, wie oft der Christian gesagt hat, naja, ich will jetzt nichts umdrehen, das rennt. Da machst du dann einfach auch keine Experimente und probierst dann was aus. Und das ist dann auf der einen Seite für die Jungen, macht es das dann wieder schwieriger. Auf der anderen Seite haben sie natürlich wieder einen neuen Ansporn, ein neues Ziel. Sie wissen, aber das Level ist jetzt extrem hoch und an dem muss ich mich orientieren und dort muss ich hin und dort will ich auch hin. Und das kann dann den Jungen auch wieder pushen. Mhm.
Aber allein schon, Frank, glaube ich, aus wirtschaftlicher Perspektive sollte man doch langfristig mehr darauf bedacht sein, dass auch der eigene Nachwuchs besser zum Spielen kommt, weil das ist der billigste Neuzugang, den man kriegen kann, oder? In Wahrheit.
Das ist der billigste Neuzugang und wenn man sich die Verkaufsbilanz an eigen ausgebildeten Spielern in letzter Zeit anschaut, gab es zwar von manchen Unken auch Kritik daran, dass der eine oder andere Spieler zu günstig gewesen wäre in der Veräußerung, nur am Ende des Tages muss man sagen, die Transferbilanz von eigen ausgebildeten Spielern vom SK Sturm ist ja nicht schlecht. Und wie der Günther vorher richtig gesagt hat, das Ziel einer Nachwuchsabteilung ist, oder das Why einer Nachwuchsabteilung ist, dass junge Menschen Fußball spielen lernen und vielleicht ermächtigt werden, im Profifußball anzukommen. Und da hat die Nachwuchsabteilung des SK Sturm einen relativ guten Track Record und eine relativ gute Effizienz im Fußballspieler in den Profifußball bringen in Österreich. Und das darf man halt nie vergessen, dass sich das momentan aufgrund der Qualität in der KM1 nicht immer ganz bis dort oben ausgeht. Das ist halt jetzt so. Und das Einzige, wo ich Günther kurz widersprechen muss, also ja, in Zeiten des Erfolgs wird weniger kritisiert. Wenn man genau hineinhört, merkt man aber schon, dass der eben vorher erwähnte, von uns sehr wertgeschätzte Transfer vom Erencan Yardimcicoğlu sehr große Fragezeichen in manchen Bubbles produziert hat, wo die Frage war, was ist jetzt mit dem Leon? Ne? Das ist ja der Grund, warum wir die Frage hier auch gestellt haben. Kommt da in unserer Community immer vor. Diese Frage, wieso kommt der und wieso darf nicht der Leon? Wir glauben, dass das ja jetzt einigermaßen beantwortet ist, aber der Günther möchte zu diesem Aspekt noch was dazu sagen.
Nein, ich habe ja euch nicht kritisiert. Also nein, ich habe nicht das Kritik verstanden. Kommt keine Kritik, sondern ich habe gemeint, es wird dann weniger gefordert von den Fans. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, du brauchst natürlich auf den einzelnen Positionen auch unterschiedliche Spielertypen. Und ich denke mal, ein Spielertyp wie der Ehren, der eine extreme Schnelligkeit hat, wie es ein Mega gehabt hat, wie es ein Heulund gehabt hat, den haben wir mit dem bestehenden Spielermaterial nicht gehabt. Also von dem her hast du da jetzt ganz eine neue Schublade aufgemacht, sage ich mal, vom Spielertyp her, den du einfach brauchst. Und das heißt ja nicht, dass der Ehren dem Leon den Weg verstellt, sondern das ist vielleicht einer, den du in gewissen Spielen dann brauchst du mehr einen Spielertyp wie einen Leon und in gewissen Spielen brauchst du dann mehr einen Spielertyp wie einen Ehren oder halt einen Mika oder halt einen Sidi. Und wenn das, wenn man so eine Transferpolitik betreibt, dann kann man das schon nachvollziehen dann und dann ist das auch gerechtfertigt, glaube ich. Und dann stellt sich die Frage nicht, dass man einen jungen Spieler den Weg verstellt.
Ja. Die Argumentation kommt ja dann auch immer aus dem Thema Wirtschaftlichkeit, weil die Entwicklungszeit, die ein eigener Spieler hätte, wenn er Stürmer Nummer 4 wäre, die wäre eine andere, als wenn ein Spieler, der nicht dem SK Sturm gehört, hier für eine gewisse Zeit, ich sage jetzt einmal, geparkt wird, um dann wahrscheinlich nach Hoffenheim abberufen zu werden. Fühlt sich halt anders an, kann man glaube ich verstehen, dass das so ankommen kann, wiewohl ich die Argumentation verstehe und darum habe ich Leon auch vorher gefragt, wie er den Erencan beschreibt als Spielertyp, weil das nicht ganz die gleichen Stürmertypen sind, das weiß man schon, wenn man hinschaut auch. Ne?
Um jetzt wieder zu deiner Zukunft zurückzukommen, jetzt hat es im Laufe des Herbst schon Gerüchte gegeben um einen möglicherweise bevorstehenden leihweisen Transfer nach Hartberg.
Zum Ausbildungsverein.
Zum quasi weiteren Ausbildungsverein im Sturm 2. Was weißt du davon und was denkst du über diese Gerüchte?
Ja, ich denke jetzt nicht viel drüber nach, muss ich sagen. Jetzt, wir sind noch mitten in der Saison und ich schaue einfach, wie schon gesagt, von Spiel zu Spiel das Beste draus zu machen. Und dann im Winter müssen wir dann eh schauen, aber ich würde den Weg halt schon über Sturm Graz schaffen, muss ich sagen. Und ja.
Das hast du vorher schon gesagt, das werden wir auch als Audioschnipsel rausschneiden. Du hast gesagt, dass das dein Ziel ist, beim SK Sturm zu
genau, schaffen. Genau, die Nachfrage wäre nämlich gewesen, was das dir bedeuten würde, eben bei Sturm diesen zu bleiben und auch diesen Schritt dann endgültig zu schaffen.
Ja, ich habe da Familie, ich habe Freunde, ich bin da aufgewachsen im Essendorf. Einfach immer schöne Momente da gehabt und auch schöne Momente werden noch kommen in Zukunft, das weiß ich. Und umso schöner ist es dann, wenn ich da den Sprung schaffe.
Sehr schön. Dann machen wir vielleicht mit einem Punkt weiter, der auch sehr oft thematisiert wird. Das Thema Infrastruktur,
genau, Frank. Im Zusammenhang auch mit dem Nachwuchs, ne? Verglichen mit anderen österreichischen Clubs, ist das Thema Infrastruktur ja manchmal ein bisschen schwierig, sagen wir schwierig. Wir kennen jetzt nicht alle Fakten rund um das geplante Trainingszentrum in Buntigam. Wir haben einmal gehört, ein Naturrasenplatz, ein Kunstrasenplatz, ein kleinerer Trainingsplatz, eine Trainingshalle, 1700 Quadratmeter Gebäudefläche, die ihnen dann relativ alles spielen sollen. Das sind die Eckpunkte, die wir gehört haben. Kurz gefragt an den Günther, reicht das?
Naja, ich denke, der Platz, der uns dort zur Verfügung stellt, der lässt einfach nicht viel mehr zu. Dadurch ist es halt extrem wichtig, dass man das bevorstehende oder das Areal, das zur Verfügung steht, so nutzt, infrastrukturell, dass man wirklich optimal mit unserer Jugend oder mit jungen Spielern arbeiten kann. Es wäre natürlich wünschenswert, weil es gibt ja auch so eine größere zweite, weiß nicht, wie man dazu sagt, so
Ausbaustufe.
Ausbaustufe, genau. Da würden dann noch zwei Plätze dazukommen. Ich denke, wenn du dann diese beiden Plätze noch hast und wenn das dann so umgesetzt wird, ist, wie du es jetzt schon erwähnt hast, dann sind wir schon ganz gut aufgestellt, wobei man aber trotzdem dazu sagen muss, dass wir heute extrem gewachsen sind, auch mit den Damenmannschaften. Und dadurch ist der Platzbedarf schon enorm, aber man darf auch nicht vergessen, wir haben vor, glaube ich, 5 Jahren haben wir eine Akademie hergegeben mit 2 Rosenplätzen und dann halberten Kunstrosenplatz. Also von dem her sind wir jetzt nicht wesentlich größer. Ich glaube, dass die Halle einen absoluten Mehrwert hat, weil ich weiß, dass im heurigen Jahr viele Kinder Trainings abgesagt haben werden müssen, wegen Starkregen, Platz unter Wasser und dergleichen oder wegen Gewitter. Und wenn du da halt die Möglichkeit hast, dass du quasi unabhängig vom Wetter das ganze Jahr zumindest die Halle nutzen kannst und dort eben wirklich Sachen machen kannst, die du sonst nicht machen kannst, dann bist du auf einem anderen Level. Natürlich würden mir persönlich noch das eine oder andere einfallen, das man noch adaptieren kann, aber man muss sich halt auch nach der Decken strecken, muss halt, ich sage mal, wir sind die von der sportlichen Seite, die sich gewisse Dinge vorstellen könnten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich den finanziellen Aspekt. Da gibt es dann andere, die bei uns im Verein zuständig sind, die müssen dann versuchen, das umzusetzen. Und wenn dann was einfach nicht mehr geht, dann geht es halt nicht. Entweder findet man dann einen Sponsor, das wäre eine Möglichkeit, der da in die Bresche springt und den Verein da unterstützt. Das wäre natürlich eine Win-Win-Situation. Und wenn nicht, dann muss man halt schauen, was ist finanziell möglich und was kann man von dem, was sich die sportliche Abteilung vorstellt, umsetzen. Aber ich sage einmal, das, was wir dann haben, das hat schon einen gewissen Mehrwert.
Mhm. Eine Frage an den, zuerst an den Leon, dann an den Günther. Leon, du wirst ja eh nur mehr in Messendorf trainieren jetzt quasi und in dem Trainingszentrum wahrscheinlich nicht mehr auf die Plätze gehen. Aber deine Einschätzungsfrage, was würdest du beim Trainingszentrum wichtiger finden? 3 vollwertige Rasenplätze oder 100 Parkplätze?
Oh ja, schwer zu sagen, ja. Wie meinst du jetzt die Frage ganz genau? Ja,
hättest du beim Trainingszentrum lieber 3 Rasenplätze oder glaubst du, dass 100 Parkplätze sehr wichtig sind?
Na, schon lieber 3 Rasenplätze.
Okay, war nur ein Grundsatz. Gründer, wie du gern lieber Autos oder Rasenplätze?
Na, ich hätte gerne einen Kunstrasenplatz auch, weil den kannst du ganzjährig nutzen. Mhm. Aber okay. du hast das richtig erwähnt. Ich denke, ich weiß halt nicht, wie man das dann, ob man da noch was nutzen kann. Es muss ja dann immer auch die Möglichkeit sein, dass man das dann auch verbauen darf und auch so nutzen kann, dass man das eben für Trainingszwecke nutzen kann. Wenn das nicht möglich ist, dann kannst du nichts Besseres machen als einem Parkplatz nicht. Aber ja, sind schon sehr viele, gell?
Ja, wir haben mal kurz durchgerechnet und gedacht, es kommen relativ viel Alarm im Auto dann wahrscheinlich. Von den Nachwuchsspielerinnen. Wissen wir jetzt nicht.
Was ich mir noch gedacht habe, weil Günther, du gesagt hast, dem Sponsor, soweit ich weiß, ursprünglich war doch einmal der Erwerb dieser Fläche oder der Bau dort auch mit einem Investor geplant. Das ist es jetzt offensichtlich nicht mehr, oder? Soweit ich weiß. Und das stemmt Sturm jetzt alleine. Ja. Okay. Wird uns so bestätigt.
Die Pressestelle zeigt auf sich selbst. Stefan Haller ist der Investor, jetzt wissen wir es. Okay, ist das angegeben? Ja, Eigenmittel. Ich sage das Wort Eigenmittel, jetzt ist es auch auf Band. Jawohl,
also, vielen Dank. Ja. Genau. Wundert mich, dass man das nicht trotzdem dann irgendwie zusammengelöst hat, um dann doch in Summe mehr zu... Wurscht, ja.
Also wir stellen uns das immer einfacher vor.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, genau. Apropos einfach. Fertigstellung, wenn man den Worten des Präsidenten glauben will, könnte 2027 sein, könnte ist ein Konjunktiv. Hat er unlängst bei uns bei Black FM gesagt, darum wissen wir das
ja genau. Könnte 26, aber, also planmäßig glaube ich schon 26, könnte aber 27 sein.
Genau. Das zirkt sich schon ein bisschen, oder?
Ja, jetzt haben wir 5 Jahre nichts gehabt. Also ich bin schon froh, wenn dann nochmal was kommt.
Ja, passt. Na, danke. Ich würde nur, also für uns fühlt es sich so lang an, aber wenn du das so siehst, dann...
Cool. Ich bin schon froh, wenn die Bagger auffahren und wenn man dann sieht, es geht los, weil dann wissen wir, dass es irgendwann einmal fertig ist und dass unsere Jugend es dann nutzen kann. Und das ist sicher dann, hat sicher einen absoluten Mehrwert und ist sicher ein wunderbarer Tag dann, wenn das Trainingszentrum eröffnet wird.
Mhm. So, und jetzt reden wir nicht mehr über Steine, sondern wieder über Beine.
Genau. Um wieder zum Sportlichen und zu deiner Gegenwart, Leon, und zur Zukunft zu kommen. Du bist ja Teil des Champions League Teams und vor allem auch Kapitän des Youth League Teams, und über diese Youth League müssen wir auch noch ein bisschen reden. Am Anfang vielleicht auch da der Vergleich vielleicht jetzt zur zweiten Liga. Was ist die Youth League? Wie ist das Niveau dort? Wie wird da gespielt im Vergleich jetzt zur zweiten Liga oder zur Bundesliga in Österreich?
Ja, extremer Unterschied. Anfang beim ersten Spiel gegen Brest, wir konnten selber gar nicht einschätzen, auch die Trainer nicht, wie wir da stehen halt, weil wir sonst nur die zweite Liga haben und das erste Mal so international vergleichen können. Und dann haben wir aber gemerkt, dass das ganz gut geht, dass da was drinnen ist. Ich glaube, dass wir einen klaren Vorteil haben gegenüber den meisten Teams, weil wir halt schon erwachsene Fußball spielen im jungen Alter. Und man das schon merkt, muss ich sagen, auch körperlich und so. Und deswegen stehen wir auch bei der Youth League auch gut da und haben schon gut punkten können.
Mhm. Wer war der stärkste Gegner bis jetzt?
Sporting. Gegen Sporting haben wir dann eh verloren. 3-1, glaube ich, war das. Die waren schon super, muss ich sagen, körperlich, aber auch technisch.
Auch da wahrscheinlich schon der eine oder andere dabei, der schon oben rangeschnuppert hat, kann ich mir vorstellen zumindest. Die anderen Ergebnisse waren aber eben außerordentlich gut, 4-1 in Brest, 1-1 gegen Brügge und vor allem das 3-2 natürlich in Dortmund, ein ganz spezielles Spiel. Auch für dich eine super Partie mit dem Sieg da am Ende. Welche Erinnerungen hast du daran?
Ja, es war ein unglaubliches Spiel, die ganze Zeit hin und her gegangen, aber ich glaube, dass wir dann zum Schluss schon verdienter Sieger waren und dass ich dann das Siegestor mache, umso schöner war es dann auch für mich, aber auch super für die ganze Mannschaft und haben dann auch noch schön gejubelt.
Mhm. Hast du das Gefühl gehabt, Dortmund war ein bisschen überrascht, wie stark der Gegner Sturm Graz ist?
Ich glaube, dass die meisten Gegner uns unterschätzen, weil wir halt nicht einen großen Namen haben in der Champions League, aber wie schon gesagt, mit der zweiten Liga, dass wir da schon erwachsenen Fußball spielen, hilft uns extrem und ich glaube halt, dass das zu unserem Vorteil steht und deswegen die meisten Gegner uns unterschätzen, aber wir dann trotzdem gut dastehen.
Hm, Günther?
Na, ich denke, da wirkt sich das positiv aus, was wir vorher mit einheitlicher Spielphilosophie besprochen haben. Der Leon hat vieles gesagt, was natürlich richtig ist und was ein Vorteil für uns ist, weil wir eben nicht alle, aber viele Spieler oder die Hälfte zumindest der Spieler dann schon eine Zweitliga-Erfahrung hat mit Erwachsenenfußball. Das war in Brest natürlich extrem, weil das war für mich eine absolute Jugendmannschaft. Ich war das körperbetonte Spiel gar nicht gewohnt, aber eben zur durchgängigen Spielphilosophie. Jetzt, das ist ja eine gemischte Mannschaft. Das ist ja eine gemischte Mannschaft aus U18 und eine gemischte Mannschaft von der KM2. Und nachdem dort das Gleiche trainiert wird, nachdem es die gleichen Prinzipien gibt, nachdem es die gleiche Spielphilosophie gibt, ist das natürlich dann erleichtert und du merkst das vor allem auch gegen Dortmund, weil Dortmund hat einen großen Namen, aber eben, wir waren dort von der ersten Minute an die bessere Mannschaft. Wir haben die vor große Probleme gestellt, die haben mit unserem Pressing gar nichts anfangen können, die haben überhaupt keine Lösung gehabt, wie es hinten ausspielen sollen. Und wir haben da absolut gute Lösungen gefunden und letztendlich ist es knapper geworden, als der Spielverlauf war. Das war ein absolut verdienter Sieg, den die Burschen da eingefahren sind. Nur in der Höhe war er nicht so eindeutig. Also da sieht man schon, und wie der Leon schon gesagt hat, die einzige Mannschaft war Sporting Lissabon. Und dort war es aber auch so, dass man immer vor einem Gegentor haben wir eine hundertprozentige Chance gehabt. Eine auch der Leon, wie er allein vor dem Tormann gestanden ist, wo der Tormann super abgehört hat. So geht es dann. Und das waren die einzigen, die wirklich eine fußballerische Qualität gehabt haben, eine taktische Qualität, eine hohe Qualität gehabt haben in der Offensive, in der Defensive. Und das war ein Spiel, ein ganz enges Spiel, das halt nicht zu unseren Gunsten ausgefallen ist. Aber bei allen anderen Partien waren wir zumindest ebenbürtig und ich würde sogar sagen, dass wir bei allen Partien die bessere Mannschaft waren.
Jetzt steht man ja auch kurz davor, in dem Bewerb zu überwintern sozusagen und dann auch im Frühjahr weiter zu spielen. Das ist dann schon ein klares Signal, oder? Wenn man das schaffen würde.
Na, ich glaube, dass das, natürlich haben wir noch ein schweres Auswärtsspiel jetzt, aber ich glaube, dass wir ziemlich durch sind, weil mit 8 Punkten nach einem ausstehenden Spiel, also da glaube ich, da wird nichts mehr passieren, aber das dürfen wir den Jungs jetzt nicht, das müsst ihr rausschneiden, das dürfen wir den Jungs nicht sagen, dass sie es nicht zu locker nehmen. Nein, aber ich glaube, dass wir auch, ich bin wirklich jetzt gespannt auf die Partie in Frankreich, weil wieder ein anderer Gegner, wieder eine andere Spielidee und ich bin eben neugierig, wie die dann auf unser Spiel reagieren werden.
Lille, wenn ich es richtig gesehen habe, glaube ich noch ungeschlagen, aber ich glaube, sie haben 4-mal unentschieden gespielt und einmal gewonnen. Also durchaus von den Punkten und von den Resultaten auf Augenhöhe mit dem Sturmteam. Leon, um jetzt auch darauf zu kommen, welche Trainer du auch schon erlebt hast, wir haben vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, du bist ja auch im Nationalteam unterwegs, hast da verschiedene Teamchefs gehabt. Manfred Schack war, glaube ich, drunter, Olli Lederer vor allem, aber auch teilweise Werner Gregoritsch jetzt im 21er-Team. Wie kann man Oliver Lederer und Werner Gregoritsch als Trainer vergleichen, deiner Meinung nach?
Ja, man merkt halt beide unterschiedliche Ideen beim Fußballspielen. Auch gute Trainer, sonst wären es nicht beim Nationalteam. Verstehen beide Schmäh, muss ich sagen, und machen immer den einen oder anderen Witz. So ist es immer lustig beim Nationalmannschaft. Ja, muss sagen, dass beide Trainer schon gut sind, auch vom Taktischen her und auch lustig, sodass immer Spaß dabei ist.
Ist die Spielweise nicht doch ein bisschen unterschiedlich, weil Olli Lederer als Trainer ist ja doch eher der Ballbesitzcoach, oder?
Ja, früher schon, aber jetzt ist der Lederer ein bisschen mehr auch zum Pressing geworden. Wir hatten damals, glaube ich, einen Co-Trainer von Liefering und der hat ihm so eingeredet, dass
der Pressing spielt. Der hat ihn umgeschult quasi.
Und seitdem pressen wir halt auch bei dem Nationalteam mit Lederer. Und
könnte das nicht von oben kommen, mit dem Pressen im Nationalteam?
Ja, ist auch gut möglich.
Ja. Könnte mir vorstellen, dass das Onkel Rangnick ist. Ne? Der Herr Rangnick wieder.
Hier leben wir. Achso, stimmt. Der ist ja.
Herr Rangnick hat er gesagt. Ja,
per Herr Rangnick ist er mit Herr Rangnick, ja. Und Stichwort Trainervergleich. Wie kann man sich das jetzt gerade bei Sturm vorstellen? Du hast jetzt natürlich Jürgen Säumer erlebt als Zweiercoach, jetzt auch als Einsercoach, aber natürlich auch Chris Ilzer mit seinem Staff. Wo siehst du da, egal in welchem Bereich, jetzt die größten Unterschiede?
Ja, Unterschiede ist jetzt schwer zu sagen, weil die Formation und alles vom Taktischen her gleich bleibt. Man sieht beide Trainer sehr zielstrebig suchen. Wir suchen schnell Torabschluss. Unterschiede.
Wir stellen uns die Ansprache sehr unterschiedlich vor.
Ja, mit Uwe, die Ansprache war schon sehr besonders, muss ich sagen. Immer ein neues Tier. So viele Tiere kenne ich gar nicht. Aber Mike macht die Ansprache jetzt, der macht das auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Sehr
ohne Tiere?
Nein, ohne Tiere diesmal. Okay. Aber trotzdem motivierend.
Mhm. Sehr gut, sehr gut. Auch an dich, Günther, natürlich die Frage, was hat sie aus deiner Sicht groß verändert? Du hast das ja auch alles miterlebt aus nächster Nähe, Team Ilzer und Kollegen und jetzt der Wechsel.
Na, ich denke mal, noch zum Lernen zurück, wegen der Tiere, ein wesentlicher Schwerpunkt in der Jugendausbildung ist die duale Ausbildungsschule und der OB verbindet, hat es halt perfekt verbunden, auch bei seinen Ansprüchen.
Biologieunterricht in der
ausgezeichnet. Der Kabine. Nein, ich denke mal, es wäre nicht fair, wenn man so einen Vergleich anstellt, weil der Chris Ilzer, wie er zu uns gekommen ist, schon wesentlich mehr Erfahrung im höheren Bereich hat als der Jürgen und dadurch auch in seiner persönlichen Entwicklung als Trainer schon weiter war. Das heißt jetzt nicht, dass der eine schlecht ist und der andere gut ist, sondern das heißt nur, dass er halt gewisse Entwicklungsschritte noch nicht durchgemacht hat. Wenn ich denke an den Chris, der halt in Hartberg sehr erfolgreich war und dann in Wolfsberg sehr erfolgreich war und dann bei der Austria auf die Schnauze gefallen ist. Das sind halt schon Lernprozesse für einen Trainer, die einen prägen und die einen nachhaltig prägen. Und deswegen glaube ich auch, hat sich der Chris ja lange zu uns bekannt und hat sich das gut überlegt, bevor er seinen nächsten Schritt macht, dass der halt jetzt gekommen ist. Okay, das ist für alle sehr schmerzhaft, aber das muss man akzeptieren. Und der Salmi ist ganz einfach noch in einer Phase, wo er ja gewisse Erfahrungen noch gar nicht gemacht hat. Deswegen glaube ich, dass er eher sehr viel Potenzial hat. Das ist unbestritten, dass er das auch jetzt mit der Mannschaft schon ganz gut rübergebracht hat, dass man Gott sei Dank haben die Ergebnisse auch gepasst. Das ist ja dann einmal was sehr, sehr wichtig ist an der Geschichte. Dass natürlich die Voraussetzungen auch andere waren, als sie davor waren, weil wann machst du dann einen Trainerwechsel? Meistens, wenn du nicht zufrieden bist, und das war in der Vergangenheit so, auch wie ich dann schon zweimal die Mannschaft übernommen habe. Oder der Schoppi damals, wo ich dann sei Co-Trainer war, da haben wir ja komplett eine tote Mannschaft übernommen. Und das heißt nicht, dass es für ihn, das habe ich vorher schon gesagt, dass es für den Jürgen deswegen leichter ist. Du musst dann trotzdem deinen Mann stehen und dass du dementsprechend vor der Mannschaft auftrittst, dass du das auch abnehmen, was du von ihnen willst. Aber es macht es grundsätzlich einmal leichter, wenn du eine intakte Mannschaft vorfindest, die vor Selbstvertrauen strotzt und auch grundsätzlich schon so geschult ist und gut geschult ist, dass sie weiß, was sie am Platz machen muss. Und jetzt liegt es natürlich am Salmi, dass er das weiter verfolgt und umsetzt. Und bis jetzt ist es gut gelungen. Und jetzt hoffen wir, dass wir das in den nächsten beiden Runden auch noch so rüberbringen und dann haben sie alle einmal einen Urlaub verdient.
Auf jeden Fall. Aber der Zeitraum ist ja nicht wahnsinnig groß, um den Trainer Säumel dann zu beurteilen für mögliche weitere Aufgaben.
Hast du jetzt mich angeschaut?
Ja, aber du kannst gerne auch was dazu sagen.
Ja, also ja, es ist ein Beobachtungszeitraum. Wie der Günther richtig gesagt, ist ein für einen jungen Trainer relativ kurzer Beobachtungszeitraum. Es gibt ja die Theorien, nicht, dass das meine ist, aber es gibt ja die Theorien, dass in ein so funktionierendes Team, das so willens ist, noch was zu erreichen, so ein, zwei, drei Spiele wahrscheinlich so quasi so, also ich würde es nicht sagen Selbstläufer sind, aber jetzt vielleicht nicht 100% von der Trainer- und Trainingsansprache abhängen. Die Frage ist, worauf dann eine weitere Entscheidung begründet wird, weil es gibt auf der einen Seite den Michael Parenden, der gesagt hat, er möchte es nicht nur an Ergebnissen festmachen, wo ich ein bisschen das Gefühl hatte, das musste er fast sagen, weil es auf der, ich möchte fast sagen, anderen Seite einen nicht müde werdenden Präsidenten gibt, der am TV-Sender sogar plötzlich von einem Veto des Vorstandes spricht, wenn eine Trainerbestellung kommt und so. Also ich weiß nicht, das wirkt so ein bisschen wie ein Gegenpol. Komische Situation, also auf uns wirkt es ein bisschen komisch. Und ja, ich glaube, das wird sehr spannend werden über den Winter, beziehungsweise dann im früher? Oder interpretieren wir da alle zu viel hinein? Jetzt schaue ich wieder den Günther an.
Kann sein, ja.
Dass wir zu viel interpretieren?
Ja.
Okay, gut.
Okay. Passt. Anschlussfrage ja? zu dem Thema vielleicht nur. Michael Parensen, Günther, du hast ihn ja schon kennengelernt. Der ist ja gerade dabei, sich so richtig einzuleben in Graz. Was ist dein erster Eindruck vom neuen Geschäftsführersport?
Sehr positiv. Klare Ansagen, was mir taugt, sehr bodenständig. Der weiß, von was er redet. Saugt da alles auf, was er so an Informationen kriegt. Ich glaube, dass er schon mitgekriegt hat, dass viele Dinge bei uns richtig gut laufen. Vor allem, was das Sportliche betrifft. Das andere steht mir nicht zu beurteilen. Und von dem her denke ich, wenn er so offen, so geradlinig auf jeden Einzelnen zugeht, wie er es bis jetzt gemacht hat, dann kann das schon richtig gut sein.
Sehr gut. Leon, hast du ihn schon erlebt?
Ja, ich habe noch nicht viel geredet mit ihm, muss ich sagen, aber erster Eindruck auch sehr positiv. Man merkt, dass er bodenständig ist, er redet mit den Spielern. Man merkt auch, dass er Ahnung hat vom Fußball. Ja, sehr positiv.
Ja, Union Berlin-Legende.
Mhm. Mhm. Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt. Frank, magst du diesen übernehmen?
Ja, mache ich gerne. Jetzt werde ich ein paar Abfuhren kriegen, aber ich mache es trotzdem. Kenne ich mich aus damit. Wir haben jetzt einen sehr ausführlichen Blick auf deine Karriere geworfen, Leon. Also relativ ausführlich. Wir glauben, unsere Hörerinnen und Hörer wissen jetzt wesentlich mehr über Leon Krikic. Jetzt hätten wir von dir aber gerne eine Einschätzung. Du kennst ja den Sturmnachwuchs sehr gut. Wen haben wir denn alle nicht am Schirm? Der Günther hat schon gesagt, er will keinen Namen sagen, aber er hat nicht gesagt, dass du keinen Namen sagen darfst.
Ja, ich sage da auch keine Namen, weil ich möchte nicht zu viel Druck machen, weil jeder ist unterschiedlich, auch vor allem bei jungen Spielern, vielleicht macht sich der eine da mehr Druck, der andere weniger und deswegen möchte ich da keinen Namen sagen.
Ach, schon?
Ja.
Bitte.
Ich weiß ja nicht, wenn es ihr nicht am Schirm habt, also können wir da keine Antwort geben.
Ja, oh ja, du kannst, also wir können es auch umdrehen. Ich könnte dich bitten, mir über einen Spieler etwas zu sagen, das hast du vorher abgelehnt.
Ja, aber ich weiß ja nicht, ob du den nicht schon am Schirm hast.
Ich wollte Luca Weinhandl sagen.
Das ist ein Spieler mit enormem Potenzial und ich glaube, dass der gehört zu unseren Potenzialspielern dazu. Das ist keine Frage. Der bringt schon sehr viel mit. Umsonst spielt er auch nicht in der Youth League-Mannschaft als jüngster Spieler dort. Und von dem her hat er gute Voraussetzungen, ist ein sehr bodenständiger Typ. Ich trainiere fast jede Woche, wenn er nicht beim Nationalteam ist, mit ihm zumindest einmal. Und er ist auch schon das eine oder andere Mal beim Profitraining dabei gewesen, hat dort einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Es ist schön für einen jungen Spieler, wenn er beim Nationalteam dabei ist. Das macht, glaube ich, an jeden stolz und vor allem auch den Spieler und die Eltern und alle macht das stolz. Ich finde es oft schade, weil genau in der Zeit können sie es ja bei den Profis präsentieren. Andere Intensität, höheres Tempo und. Und du siehst dann so viel und du siehst dann auch, wie weit oder wie nah sie schon dran sind. Und ich weiß, dass das Nationalteam wichtig ist, auch für die Jugendnationalteam-Trainer, das ist keine Frage. Da stehen Qualifikationen an Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, wo so was ich weiß. Aber und ich weiß aber auch, dass dort halt nicht so viel trainiert wird. Kannst du nicht, weil du halt Spiele hast und du musst dich halt auch so auf das Spiel vorbereiten. Und das ist halt dann schade, weil in Wahrheit, wenn er da wäre, könnte man oft mehr machen. Und deswegen freue ich mich ja dann immer wieder. Und der Luca war halt, und andere Spieler auch, wenn die halt gerade zu der Zeit kein Nationalteam-Einsatz haben, dann haben sie halt die Möglichkeit, dass sie auch mittrainieren können. Und da geht mir halt dann wieder das Herz auf, wenn es dann einen Trainer gibt, der das dann auch zulässt, so wie es der Chris Ilzer zulassen hat.
Okay. Gut, so, aber Leon, jetzt bist trotzdem doch mal du dran. Du hast vorher gesagt, man kann von vielen Spielern was lernen. Ich würde dir jetzt 5 Namen aus der KM1 sagen und ich würde mir von dir wünschen, dass du bei jedem Spieler was Konkretes sagst, wo du glaubst, das kann man von dem lernen. Ja? Schwierige Frage, wir probieren es trotzdem. Nona, nicht, ich fange mit dem Logischen an. Was lernst du von Mika Bereth?
Torricher, ganz klar. Der weiß, wo er stehen muss. In jedem Spiel trifft er gefühlt und ist typischer Stürmer. Und Torricher kann man schon lernen von ihm.
Mhm. Was lernst du von Sidi Jatta?
Seine Dynamik ist unglaublich, merkt man beim Training auch, wie spritzig er ist. Und ja.
Mhm. Was lernt man von Willi Böwing?
Böwing, wenn er vorm Tor kommt, dann ist immer gefährlich. Der hat einen super Abschluss, der weiß, wohin er schießen muss. Laufwege sind top. Auch das 1 gegen 1 beherrscht er.
Mhm. Was lernt man vom Otter?
Otter, ja.
Ins Kreiseck schießen.
Alles. Na, seine Spielübersicht und in engen Räumen, wie er sich da befreien kann manchmal, das ist schon unglaublich. Hilft der Mannschaft extrem.
Mhm. Und was lernt man vom Geier?
Geier, der ist immer lässig drauf da. Als IV da manchmal ein Solo beim Training raushaut, das ist auch besonders, muss man sagen. Ja, dass er immer Ruhe am Ball hat.
Mhm. Okay, wir haben gedacht, du sagst jetzt PlayStation spielen. Okay.
Das war's, glaube ich. So weit, so gut. Dann sagen wir vielen herzlichen Dank für euren Besuch bei uns. Danke Günther, danke Leon. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen erfolgreichen Jahresabschluss, erholsame Feiertage danach und dann auch ein herausragendes Frühjahr beim SK Sturm. Und euch da draußen sagen wir natürlich am Ende ein vielen herzliches Danke fürs Zuhören. Lasst uns wie immer eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite oder auch auf Instagram. Und wie immer freuen wir uns über 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und vielleicht ein Like, Follow oder Abo für unsere Social-Media-Präsenzen. Ja, das Jahr neigt sich schon langsam dem Ende zu. Mhm. Aber noch wird ein bisschen Fußball gespielt, bevor die Weihnachtspause ansteht. Unsere schwarzen Männer sind noch in der Bundesliga in Wattens zu Gast. Da gibt es vielleicht wieder einen Doppelpack von Leon Krügic. Wir hoffen drauf. Dann gibt es auch noch das Champions League Auswärtsspiel in Lille. Die Zweier hat mit dem Gastspiel in Bregenz am Samstag keinen einfachen Gegner vor der Brust. Und auch das Youth League Team ist natürlich noch in Lille zu Gast und hofft da dann dort einen guten Tabellenplatz fixieren zu können und natürlich das Weiterkommen. Die Frauen spielen am kommenden Sonntag beim Tabellenführer St. Pölten und wollen dort überraschen. Es ist also noch viel Fußball in Schwarz-Weiß und auch bei Black FM haben wir noch ein bisschen was vorbereitet, bevor das Jahr zu Ende geht. Stichwort Nachschuss, Herr Frank. Mhm. Stichwort Querpass oder eigene Sendung rund ums Thema Finanzen oder und alles, was dazu gehört. Aber auch zum Jahresabschluss haben wir uns wieder etwas einfallen lassen. Möchtest du schon was dazu verraten?
Ja, wir werden die Black FM Awards in verschiedensten Kategorien wieder verleihen und werden diesmal die Community mit ihrer Meinung ein bisschen einbinden.
Genau, da könnt ihr euch also auf einiges gefasst machen. Bis dahin gilt, wie immer, alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle, bis bald. Bei
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.